ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Naja.
Dann zum dritten Mal, können wir jetzt?
Ja, wir können jetzt.
Cool.
Meine Lili.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute multiple Perspektiven. Das genau. War das Wort mit P, was ich suchte. Vielleicht eine kleine freudsche Fehlleistung, man weiß es nicht. Hm. Und Charakter und Perspektiven hopping, shifting, wechseln, wie auch immer man das formulieren will. Weil es ja immer mal wieder irgendwie so weitläufig diskutiert wird, wie man das macht, ob man das machen sollte,
was das überhaupt
ist, wie das einen aus dem Lesefluss rausreißt oder auch nicht und wie das die Geschichte bereichert oder auch nicht.
Genau.
Nähert sich, glaube ich, so ein bisschen an unsere Nähe- und Distanzfolge und ja, auch die Folge, die wir zu Erzählperspektiven schon mal gemacht haben. Also ich meine, wir hätten auch in der Erzählperspektivenfolge halt so ein bisschen Pro und Contra von ne dritte Person, erste Person, Erzähler und sowas gemacht. Und das machen wir heute auch. Also wir haben uns ein paar Pro- und Kontrapunkte zum Perspektiven-Hopping irgendwie überlegt, die wir euch jetzt einfach mal so mitteilen. Und danach machen wir nochmal so einen kleinen Recap zu Nähe und Distanz, weil diese Folge ist, wenn ich mich erinnere, relativ lang. Und falls man ihn nicht gehört hat, ist es aber für das Thema sehr relevant.
Genau. Und wir geben natürlich auch so ein bisschen Tipps, wie man die Pros verbessern und die Cons niedrig halten kann und so.
Also genau, so aus der eigenen Erfahrung heraus, die wir uns so im Laufe der Zeit irgendwie einfach anerzogen haben. Nein. Möchtest du denn mal mit dem ersten Pro-Punkt für eine multiple Perspektive in einer Geschichte starten?
Ja. Nehmen wir
gleich mal Medias Res hier.
Und zwar ist der erste Punkt, dass wenn man mehrere Perspektivcharaktere hat und mehrere Perspektiven darstellt, gibt das natürlich auch mehr Perspektiven auf die Geschichte und auf den Plot, der passiert und auf Beziehungen, auf Konflikte, auf Situationen, auf, wenn es eine Fantasy-Geschichte ist, zum Beispiel auch auf das soziale Geflecht oder die verschiedenen Seiten in einem bewaffneten Konflikt, wo natürlich jede Beteiligte denkt, er wäre im Recht und hätte das edle Ziel. Und das kann man natürlich dann wunderbar zeigen, wenn man mehrere Perspektivcharaktere auf beiden Seiten sozusagen des Konfliktes hat. Und für charaktergetriebene Geschichten ist es halt einfach sehr schön, weil man sonst wenn man die eine Perspektive hat, sind alle anderen Personen ein absolutes Rätsel. Dann weiß man über die nur, was sie einem sagen. Und selbst da weiß man nicht, ist es wirklich zutreffend, was die sagen? Ist es die Wahrheit oder ist es gelogen? Oder belügen die sich vielleicht selber? Oder behalten die Geheimnisse? Und wenn man aber mehrere Perspektivcharaktere hat, dann kann die Leserschaft halt aus allen Richtungen zugucken. Und das, ich kann mir gar nicht... Ich meine, ich habe eine der nächsten Geschichten, die ich schreiben werde, wird wohl hauptsächlich aus einer Perspektive sein. Aber das ist auch eine weniger charaktergetriebene Geschichte. Und es ist halt ein Vorteil.
Findest du es in charaktergetriebenen Geschichten? Das würde mich jetzt interessieren, weil der Perspektivwechsel bei plotgetriebenen Geschichten ist für mich auch immer so ein Mittel, die Geschichte, also die Szene, wenn man es jetzt mal auf die Szenenebene runterbricht, ne, so eine Szene an irgendwie so einer interessanten Stelle aufhören zu lassen, um da halt irgendwie einen Perspektivwechsel einzufügen, ist halt auch immer, und das nimmt jetzt schon so ein bisschen vom nächsten Punkt vorweg, aber das macht nichts, so ein bisschen zum Spannungsaufbau. Weil man, ich finde es in der dritten Person und gerade wenn man halt mehrere dritte Person-Erzähler hat, ich werde jetzt nicht über mehrere Ich-Erzähler reden, weil da habe ich schon drüber geschimpft und das machen wir nicht nochmal.
Ja.
Ich finde es einfacher, Spannung aufzubauen, beziehungsweise so ein Mystery-Plot zum Beispiel auch irgendwie vorwärts zu rollen, wenn ich zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln kann. Weil das dem Leser ja mehr Informationen gibt, als der Charakter hat. Oder als die einzelnen Charaktere. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, das ist auch was, das ich, ja.
Das ist also auch. Ist das in charaktergetriebenen Geschichten ähnlich, dass man das so verwenden kann, um dem Leser halt quasi so ein bisschen mehr Wissen an die Hand zu geben, als die Charaktere eventuell haben? Weil wie du ja richtig sagst, wenn man halt tatsächlich nur in einem Kopf drinsteckt, dann kann man ja von den anderen Charakteren quasi nur darstellen, was sie sagen und vielleicht noch, was sie tun. Und dann kann unser Perspektivcharakter sich zwar denken, so, er hat gerade das eine gesagt, aber das andere getan. Offensichtlich ist da irgendwo ein Disconnect. Aber man kann halt nur so ein bisschen darüber spekulieren, wie, was, warum und überhaupt. Und wenn der Charakter irgendwie clever genug ist, nicht das eine zu sagen und das andere zu tun und seine eventuell düsteren Intentionen oder vielleicht auch irgendwelche Intentionen, es muss ja nicht immer irgendwie was Feindseliges sein, aber ne, so besser zu kaschieren, dann fände ich es schwer, mir vorzustellen, wie ich das überhaupt darstellen soll, wenn ich keinen Perspektivwechsel habe.
So funktioniert Perspektivwechsel und das ist unabhängig davon, ob das jetzt beziehungsweise das ist eine mögliche Wirkung von Perspektivwechseln und das gilt für plotgetriebene Geschichten genauso wie für charaktergetriebene.
Okay, also machst du das in deinen Geschichten dann quasi auch, dass der Leser so ein bisschen mehr Informationen bekommt, als die Charaktere tatsächlich irgendwie unbedingt haben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich meine, in meiner Geschichte gibt es ja jetzt irgendwie so kein Mystery und so, aber es ist halt eine Beziehung, die man so nur von einer Seite aus sieht, die hat halt nur diese eine Seite. Und da hat eben auch jeder Konflikt nur diese eine Seite. Und die Beziehung hat auch nur, ist so, wie der Perspektivcharakter sie definiert. Mhm. Und wenn du halt noch den zweiten Charakter hast, weißt du, wenn du irgendwie die Beziehung zwischen Louis und Seraphine nur aus Louis' Sicht sehen würdest, dann kommt Seraphine nicht unbedingt viel zu kurz, aber es wird halt auch nur das gezeigt, was Louis an Seraphine interessiert und was Seraphine in Louis' Beisein tut. Und dieser ganze Teil, dass sie irgendwie ihr eigenes Leben auch wieder versucht, auf die Reihe zu kriegen, würde man halt nur daran bemerken, dass sie irgendwie Louis erzählt, dass sie sich wieder mit jemandem getroffen hat oder mit jemandem unterhalten hat. Und es wird dann halt Seraphins Leben zu einer Behauptung, die Seraphine aufstellt. Und dadurch ist es dann Tell und nicht Show. Mhm. Und ja, da Seraphine und ihr Leben aber ganz interessant sind, ist Seraphine halt auch ein Perspektivcharakter und darf man ihr dabei zugucken, wie sie Dinge tut in Abwesenheit von Louis und Dinge empfindet in Abwesenheit von Louis. Und ja, so, also wenn man, ich meine, es kann natürlich auch ein Mittel der Wahl sein, wenn man jetzt auf einen Charakter und seine Weltsicht stark fokussieren möchte und halt diese eine Wahrheit da stehen lassen will und so, dann ist natürlich es besser, nur aus dieser einen Perspektive zu schreiben und nicht die Wahrnehmung des des Perspektivcharakters nur da zu widerlegen, wo der Charakter selber bemerkt, dass seine Perspektive widerlegt wird und seine Wahrnehmung widerlegt wird. Beziehungsweise man kann Hinweise einstreuen, weil natürlich hört der Perspektivcharakter die anderen Charaktere sprechen, aber die Leserschaft hört ja auch die anderen Charaktere sprechen und verhalten und kann eigene Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Ja, weil wie der Perspektivcharakter das Verhalten anderer Charaktere interpretiert, muss ja nicht notwendigerweise das damit übereinstimmen, wie eine Leserin das Verhalten der anderen Charaktere interpretiert. Und natürlich ist das stark gefärbt. Und manche Leserinnen haben vielleicht auch keinen Bock, sich so die eigenen Gedanken zu machen. Oder die Geschichte interessiert nicht so sehr, dass sie sich da jetzt irgendwie groß überlegen, okay, was will der eigentlich, sondern schwimmen nur so mit dem Strom mit. Aber wenn die Geschichte interessiert und die Beziehung interessiert und die Nebencharaktere interessieren, und die Konflikte des Hauptcharakters auch interessieren, weil man möchte ja dann schon auch so ein bisschen die Rolle von einer Freundin übernehmen, weißt du? Die dann zuguckt und zuhört und sagen möchte so, ja, aber guck doch mal, er mag dich. Und deine Freundin ist überhaupt nicht so gemein zu dir. Du missverstehst sie nur immer oder was weiß ich was. Ja. So, halt.
Ja, verstehe ich. Da sind wir ja dann jetzt schon so ein bisschen in den zweiten Punkt, ne, das Informationsmanagement. Gibt es eigentlich irgendeine Folge, die wir jeweils gemacht haben, wo wir nicht auf unsere Folge zum Informationsmanagement hingewiesen haben?
Doch, es gibt einige.
Ja?
Ja, ja.
Mein Gott.
Also es hat nicht jede Gut. Folge einen Link.
Diese Folge ist keine davon, weil jetzt reiten wir wieder auf Informationsmanagement rum.
Genau. Ja.
Ich persönlich habe, glaube ich, noch nie eine Epic-Fantasy-Geschichte, also so richtig, richtig Fantasy, Low-Fantasy, Urban-Fantasy vielleicht, aber so richtig, richtig Fantasy-Geschichte habe ich, glaube ich, noch nie aus der Ich-Perspektive gelesen. Das heißt nicht, dass es diese Geschichten nicht gibt, aber ich persönlich kann mich nur an dritte Person und dann Multi-POV, weil ich auch so ein bisschen überfordert bin, mir vorzustellen, also zumindest mit dem Level von Worldbuilding, was jetzt zum Beispiel so eine Geschichte wie Elysion braucht, damit man überhaupt versteht, was da passiert. Viele ist mir sehr schwer, mir vorzustellen, das aus einer Perspektive alles zu erzählen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es nicht geht. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die das irgendwie schaffen und die das toll machen. Aber ich persönlich wüsste nicht, wie. Das kann ja natürlich sein, dass mir einfach die Fantasie fehlt. Aber es gibt halt so viele verschiedene Ebenen von Worldbuilding, die man in so einer Geschichte machen kann, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad auch machen muss. Dass es einfach so viel einfacher ist, dieses Informationsmanagement ohne Infodump zu betreiben, wenn man einfach verschiedenen Charakteren bei ihren verschiedenen Alltags- oder Adventure-Handlungen halt irgendwie zugucken kann.
Ja,
als wenn man irgendwie versuchen müsste, so diese ganze Welt und diese ganze Gesellschaftsstruktur und Sozialstruktur und was weiß ich, diesem einen Charakter passieren lassen zu müssen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine.
Ja, es ist ja auch so, dass du bräuchtest dann einen Charakter, der irgendwie Zugang zu, weil Epic Fantasy, da geht es ja meistens auch irgendwie um weltumspannende Probleme mit sehr vielen Playern, die so ihre Interessen haben und die Akteure sind, also die den Verlauf ändern. Und dann müsstest du einen Charakter haben, der irgendwie in der Lage ist, in all diese Lager reinzugucken und all die Leute zu kennen und Ja, weil sonst hast du irgendwie den Charakter da sitzen und dann greift irgendwie diese Seite an und du hast keine Ahnung warum und erfährt das irgendwie später aus irgendwelchen Erzählungen, dass ja dann der und der das und das gesagt hat und dann haben sie sich aber irgendwie anders geeinigt und dann beschlossen, okay, wir ziehen unsere Armeen zusammen, obwohl wir eigentlich verfeindet sind und irgendwie die Hoffnung war, dass wir so der Divide et Impera dadurch nicht zum Problem im Konflikt werden, aber jetzt sind wir doch irgendwie hier und es lässt sich da irgendwie, es lassen sich keine komplexen Konflikte mit mehr als zwei Parteien entwickeln, wenn du nur eine einzige Perspektive hast. Wenn du nur zwei Parteien hast, in Ordnung, dann könntest du irgendwie einen Hauptcharakter haben, der Spion ist und beide Seiten sehen oder eine Diplomatin oder jemanden, der anderweitig irgendwie Zugang hat oder eine Unterhändlerin oder sowas. Aber sobald du mehr hast, geht das nicht. Und du kannst halt auch irgendwie nur das zeigen, was diese Person, also von der Welt zeigen, was diese eine Person sieht. Und das ist, ich meine, es könnte natürlich schon auch interessant sein und sicher auch spannend sein, aber du kannst einfach so viel mehr zeigen, wenn du mehr Leute hast. Und es gibt dir eben auch wesentlich mehr Möglichkeit, die Dinge halt zu zeigen, anstatt sie nur zu behaupten. Weil wenn du einen Charakter hast, der ist irgendwie, du hast diesen einen Perspektivcharakter und das ist, weiß ich nicht, Halbelf, Diplomatin, die irgendwie durch die Gegend zieht und die sieht dann halt irgendwie nur, okay, die Zwerge haben diese, jene, welche Kultur und das irgendwie, dann sieht man die Interaktion. Aber wenn du halt einen Charakter hast, der ein Zwerg ist und der sich dann halt in dieser Zwergengesellschaft bewegt und da kannst du halt zeigen, wie diese Gesellschaft ist und eben nicht nur den Teil der Gesellschaft, den so eine hohe Diplomatin halt zu sehen bekommt oder den Teil, den eine Spionin zu sehen bekommt, sondern den Teil, den eine ganz gewöhnliche Bürgerin dieses Zwergenstaates zu sehen bekommt und halt auch einfach ihre Wahrnehmung der Politik und Wahrnehmung ihrer Seite des Konfliktes, der durch ihre eigene kulturelle Prägung halt gefärbt ist und durch ihre Wertvorstellungen und sowas, die sich vielleicht von denen einer Halbelfin unterscheiden und sowas. Also da ist sehr viel besser möglich, Informationen zu verpacken. Und es ist auch einfach so, das habe ich gerade jetzt wieder festgestellt. Da habe ich eine Überlegung also eine Sache, da könnte Joanna sich hinsetzen und ganz viel nachdenken und irgendwie dann zu irgendeinem Schluss kommen. Aber es ist irgendwie alles, man weiß eigentlich alles, was man wissen muss, um zu wissen, welche Schlussfolgerung Joanna irgendwie an diesem Gedankengang ziehen wird. Und die brauche ich dann nicht zu zeigen und kann halt währenddessen zeigen, was so der Maler macht und sich der Maler so überlegt und was der empfindet. Weil gerade in dem Moment ist seine Perspektive interessanter und bietet seine Perspektive die Möglichkeit, mehr Informationen zu transportieren, die neu sind und die man sich halt nicht so selber denken kann.
Ja, ich finde das auch einen interessanten Punkt, wenn man halt tatsächlich so eine limitiertere Perspektivwahl, also sagen wir jetzt mal so ein Ich-Erzähler wählt. Es ist halt tatsächlich, denke ich mal, so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Denkaufwand verbunden, dann tatsächlich einen Charakter zu wählen, der in jeder beliebigen Situation der interessanteste Charakter ist.
Ja, oder der in jeder beliebigen Situation in der Lage ist, den interessanteren Charakter dazu zu bringen, über das zu reden, was ihn interessant macht.
Ja, ich denke, es hat halt so, ich denke, es hat halt so ein bisschen, ich meine, deswegen machen wir auch eine Pro- und Kontra-Folge, es hat halt so seine Vor- und Nachteile. Welches Beispiel mir immer einfällt, das ist jetzt mein spezieller Hot-Take zu Hunger Games, weil ich habe lange nicht mehr über Hunger Games gesprochen, aber ne, es sagen ja, es ist ja so ein weit verbreitetes Vorurteil, irgendwie auch verbreitet bis in die Princess-Rap-Battles, dass halt Harry Potter ein viel immersiveres Universum ist als Hunger Games. Weil bei Hunger Games kann man keine Theme-Parks bauen, man kann auch kein Cosplay machen oder zumindest weniger. Und man weiß ja nicht, wie diese Welt funktioniert, außerhalb von dem kleinen, kleinen, winzigen Teil, den halt unsere Ich-Erzählerin irgendwie zu sehen bekommt. Und mein Hot Take ist eigentlich immer, dass das dir nur so vorkommt. Weil so eine Multi-POV, ich meine, Harry Potter ist jetzt auch nicht exzessiv Multi-POV, aber es ist Multi-POV, kommt dir größer vor. Einfach nur, weil du halt andere Leute siehst, weil du halt mal eine Szene hast, die aus der Sicht des Premierministers erzählt ist, oder weil du mal eine Szene hast, die aus der Sicht des Bösewichts erzählt ist. Oder. Aber wenn man 5 Minuten über das Worldbuilding von Harry Potter nachdenkt, dann fällt einem auf, dass diese Welt, so wie sie behauptet zu funktionieren, überhaupt nicht funktionieren kann. Also das heißt, man lernt eigentlich nichts Substanzielles über die größere Welt, wie die Zusammenhänge sind, sondern es werden nur so ein paar unzusammenhängende Sachen ab und zu mal behauptet, die in keinerlei kongruenten Zusammenhang zu bringen sind, wenn man sich überlegt, wie würde das in der realen Welt überhaupt funktionieren. Aber es fühlt sich halt immersiver an, weil wir haben halt mehr von der Welt gesehen. Während halt Hunger Games es halt, finde ich, schon ganz gut geschafft hat, einen Charakter auszuwählen, und es sind halt 2 Chosen One Stories, deswegen kann man die auch immer hervorragend vergleichen, finde ich, einen Charakter zu wählen, der tatsächlich halt das Pech hat im Kontext der Geschichte, in den meisten Situationen halt unfreiwillig die interessanteste Person im Raum zu sein, weil halt sich plötzlich irgendwie alle dafür interessieren, was sie tut, was sie sagt, was, ne? So. Und ich fand immer so diese ganze Diskussion insofern ganz erhellend, als dass es mir halt auch nochmal bewiesen hat, so ja, wenn du möchtest, dass sich deine Welt tatsächlich immersiv anfühlt, dann zeigst du am besten mehrere Aspekte in mehreren Point of Views und hast halt so ein Schlaglicht, das halt so ein bisschen die Zusammenhänge, die so über deinen prinzipiellen Charakterkonflikt deines Hauptcharakters irgendwie so ein bisschen hinausgehen. Da muss man offensichtlich gar nicht viel machen, und es fühlt sich für die Leserschaft dann trotzdem irgendwie an, so als wäre da halt ein riesiges Universum, was halt irgendwie dahinter steht.
Ja.
Während, wenn du es tatsächlich schaffst, eine Hauptfigur zu wählen, die tatsächlich irgendwie, der tatsächlich genug interessante Sachen passieren im Laufe der Geschichte, kannst du trotzdem einen sehr nah gewählten Perspektivpunkt haben und trotzdem die, in meinen Augen, psychologisch überlegenere Geschichte erzählen. Aber das ist nur mein persönlicher Hot Take an der Stelle. Aber ja, worauf ich vor allen Dingen hinaus wollte, ist, es ist erstaunlich, wie wenig Perspektivwechsel man braucht, um halt trotzdem bei der Leserschaft den Eindruck zu erwecken, dass da ein riesiges Universum hintersteht, dass sie dann irgendwie selber noch weiterdenken können. Es muss jetzt nicht in jeder Geschichte so weit gehen, dass man seinen eigenen Themenpark bekommt, aber ne, dass das überhaupt möglich ist, zeigt ja, dass da Leute irgendwie was weitergedacht haben.
Ja, ich würde mal behaupten, dass sich Harry Potter auch dadurch größer anfühlt, dass du da halt eine Welt hast, in der auch irgendwie ganz gewöhnliche Dinge nochmal einen magischen Gegenpart haben können. Weil in Hunger Games, okay, da hast du Geschäfte, die sind irgendwie, also ne, ich habe Hunger Games nicht gelesen, ich habe, glaube ich, einen Film davon geguckt.
Ja, du hast so ein bisschen erweiterte Technologie, aber nicht wirklich.
Genau, du hast so ein bisschen Technologie und so ein bisschen irgendwie Dystopie und so ein bisschen Klassenunterschiede und dann irgendwie diese Geschichte mit halt den historischen Hintergrund. Und bei Harry Potter hast du halt irgendwie Gleis 13,5 und da ist eine Wand, durch die man durchgeht, und dann kommt ein fliegender Zug und dann ist da Hogwarts mit dem Baum, der irgendwie Leute verprügelt, und du hast Leute, du hast den Laden mit den Zauberstäben, die irgendwie aus Einhorn oder aus was weiß ich was sind, und dann hast du irgendwie einen Phönix.
Ja, es bietet Hut sich mehr für Merchandising an, ich sehe das schon.
Ja, es sind vor allem halt einfach Dinge, die man zusätzlich noch erklären muss. Weil in Hunger Games, da ist ein Laden, das ist eine Bäckerei, da gehst du rein, da kaufst du Brot, das musst du nicht erklären. Aber in Harry Potter, ja, da ist ein Laden, das ist ein Süßigkeitenladen, da hast du Süßkram, die irgendwie nach diesem schmecken, nach jenem und dann irgendwie schmeckt nach Krötenschleim und was weiß ich was. Das ist halt irgendwie, es ist einfach mehr da, dadurch, dass er mehr da ist. Und ja, du halt super. Dinge, die, da ist mehr, das nicht selbstverständlich ist. Also ich würde, immersiv ist jetzt eine Frage des Stils, aber es ist auf jeden Fall, gibt es mehr zu sehen in Harry Potter, dass das eben nicht selbstverständlich ist, beziehungsweise Dinge, die selbstverständlich sein können, haben halt noch dieses Fantasy-Ding übergestülpt. Das ist halt, es sind nicht Süßigkeiten, es sind magische Süßigkeiten. Es sind nicht Bücher, es sind magische Bücher. Es ist kein Hut, es ist ein magischer Hut. Dieser ganze Kram. Also genau, und von daher, ne, ich will J.K. Rowling auf keinen Fall verteidigen. Tod allen Turfs. In der Hölle möge sie brennen. Aber so, ja, eine Fantasy-Welt ist einfach notwendigerweise größer als eine relativ an der gewöhnlichen Welt orientierte dystopische Welt. Da macht
ja, auf jeden Fall. Ich will das auch gar nicht absprechen, wie gesagt.
Ich wollte nur auf den Unterschied hinweisen zwischen immersiv und detailreich ausgestaltet. Falls das irgendwie zu Verwirrung geführt hätte.
So, an der Stelle. Das stimmt. Wahrscheinlich kommen wir jetzt dann schon wieder irgendwie so ein bisschen in den nächsten Punkt rein, wo es dann um Charakterbeziehungen und so geht, was ja auch eine Art von Worldbuilding ist, wenn man so will. Ja. Aber was ich da zu dem Teil noch interessant fand, war, dass ja die Hunger Games Verfilmungen diese Ich-Perspektive aufbrechen. Und meiner Meinung nach tatsächlich sehr interessante, wenn auch kurze Szenen einfügen, die halt nicht aus Katniss-Perspektive sind, die also Sachen zeigen, die Katniss nicht sehen kann, die aber trotzdem sehr subtiles Worldbuilding betreiben. Also es gibt halt eine Szene, da wird halt eigentlich nur gezeigt, wie die Leute im Kapitol halt auf die Hunger Games wetten. Und man sieht so ein bisschen, mit welcher kindlichen Freude die das halt irgendwie so wahrnehmen, dass da Kinder dazu gezwungen werden, sich umzubringen. Was halt natürlich so ein bisschen den Dystopie-Aspekt, ne, widerspiegelt. Aber es gibt halt auch ein paar sehr prägnante kleine Szenen aus der Sicht von President Snow zum Beispiel. Mhm. Was ja eine sehr wichtige Beziehung in diesen ganzen Büchern halt, also ne, die also diese beiden Charaktere, ne, der Präsident und Katniss sind ja die meiste Zeit der Geschichte relativ weit körperlich voneinander entfernt. Aber es ist arguably die wichtigste Beziehung in dieser ganzen Chose, weil es halt, ne, Held und Bösewicht und so. Und was da an Romance-Kram passiert, das kann man mal ignorieren, weil das hat eigentlich auf den Plot überhaupt keine Auswirkungen. Das heißt also, die wichtigste Beziehung, die man so darstellen muss, ist eigentlich die zwischen unserem Helden oder beziehungsweise unserer Heldin und unserem Bösewicht. Und da ist es halt tatsächlich interessant, dass die Filme die Entscheidung getroffen haben, halt nicht nur ihre Perspektive zu zeigen, sondern halt auch ab und zu mal so einen kleinen, nur so einen kleinen Spritzer, weil man wollte sich dann auch nicht so weit vom Quellenmaterial entfernen. Das finde ich prinzipiell bei Buchadaptionen auch eine gute Sache. Aber nur so diese kleinen Spritzer einfach mal so aus der Perspektive unserer Bösewichte mal so einzufügen, um zu sehen, wie sich halt wie halt deren Denkweise funktioniert und wie die das so bewerten, was da so in dieser Geschichte so abgeht und das warum das ja deswegen aus ihrer Sicht Sinn macht, wie sie sich verhalten. Weil das ist halt das, was du natürlich in der Ich-Perspektive nicht bekommst. Du kannst halt sehen, warum. Also du kannst halt sehen, was der Bösewicht tut, aber du weißt, du kannst darüber spekulieren, warum, aber du kannst es halt nicht wissen.
Genau. Und was du ja auch in deinem letzten Buch mit dem Titel Die Versammlung gemacht hast, dass du so zwischendurch mal den Bösewicht
auch eine eigene Erzählperspektive.
Genau.
Ja. Ja, die war auch wie immer, aber das geht mir immer so, am lustigsten zu schreiben. Ich schreibe immer eigentlich am liebsten die Bösewichte. Deren Szenen sind immer so unfassbar befriedigend. Frag mich nicht, warum. Das sagt wahrscheinlich schlimme Dinge über mich aus. Aber
nee, aber man ich meine, das du kriegst dann die Beta zu Elysion noch, aber es macht dir Spaß, Bösewichte zu schreiben. Das ist einfach, ja. das befriedigt ja. dich einfach.
Das ist tatsächlich so. Aber wir wollten ja über Beziehungsinformationsmanagement sprechen.
Genau.
Und wie gesagt, da fand ich es halt interessant, einfach nur ne, auch so diese Erkenntnis, okay, du musst nicht unbedingt dieses Buch zu 50-50 aus den beiden Perspektiven schreiben. Das ist nicht unbedingt notwendig, auch wenn es halt Schreibtipps gibt, die das behaupten, wo ich mir denke, aber ne, so ab und zu mal so ein Spritzer Perspektive, die nicht irgendwie auf der Seite der Helden ist, finde ich eigentlich immer eine ganz spannende Sache.
Mhm.
Ist wahrscheinlich in Beziehungskonstellationen, wo es jetzt nicht irgendwie um Held und Bösewicht geht, ähnlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich hab schon ein bisschen länger darüber geredet, über Beziehungen zur ersten Frage, zu den Mehrperspektive. Weil ich so ein bisschen vergessen hatte, dass wir auch noch extra über Beziehungen reden wollen. Aber
ja, aber jetzt sind wir ja so ein bisschen beim sozialen Worldbuilding. Das geht ja oft irgendwie so ein bisschen um die reine Beziehungsbewertung so ein bisschen hinaus, oder?
Ja, ich habe jetzt auch bei den Perspektiven jetzt nicht nur die Beziehungsbewertung gemeint, falls das so rübergekommen ist, so war es nicht gemeint, sondern die Gesamtheit der Beziehung. Was ist diese Beziehung? What is a relationship? jeder ist so das Zentrum der eigenen Welt. Und jeder ist so der Hauptcharakter der eigenen Geschichte. Und eine Beziehung, an der zwei Leute beteiligt sind, ist im Grunde immer zwei Beziehungen. Nämlich die Beziehung der einen Person zur anderen und die Beziehung der anderen Person zur einen. Weil es sind einfach zwei verschiedene Menschen, die an zwei verschiedenen Stellen zwei verschiedene Funktionen und Rollen und irgendwie... Ja, es sind halt immer noch unterschiedliche Menschen. Und die Beziehung, die wir haben miteinander, gibt es irgendwie nicht. Sondern es gibt die Beziehung, die ich zu dir habe, und dann gibt es die Beziehung, die du zu mir hast.
Mhm.
Und wenn sich da so die Einschätzungen und Bedürfnisse und Geben und Nehmen irgendwie, wenn sich das so in einem Venn-Diagramm sehr schön weitgehend überlappt, dann ist das eine Beziehung, die aus Perspektive beider Leute gut funktioniert. Und wenn das sich weniger überlappt, dann ist das eine Beziehung, die eher nicht so gut funktioniert. Aber warum sie nicht funktioniert, es hängt ja auch immer wieder davon ab, wen du jetzt fragst, ne? Also wenn du irgendwie ein zerstrittenes Pärchen hast und fragst, warum seid ihr denn zerstritten, fragst du die eine Person, die erzählt dir das eine, und dann fragst du die andere Person, die erzählt dir das andere. Das heißt, auch die Probleme in einer Beziehung haben auch immer zwei Seiten. Und ja, da in charaktergetriebenen Geschichten eben die Beziehungen so wichtig sind, wäre es eine Unterschlagung, das halt nur aus der einen Sicht zu schreiben. Es sei denn halt, die andere Person ist irgendwie so ein bisschen langweilig und unterentwickelt als Charakter, dann ist es natürlich nicht so. Oder sie ist weniger interessant oder so. Also ich habe jetzt auch nichts per se gegen Beziehungsgeschichten, die eben nur eine Seite darstellen. Das ist schon auch in Ordnung. Das kann schon auch spannend sein, aber
es bildet halt so ein bisschen mehr, also mein Eindruck als Leserin ist immer so, wenn das aus einer Perspektive beschrieben wird, dann hat das für mich eher so ein bisschen so das realistische Erleben, ne? Weil das ist halt so, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Wir nehmen unsere Perspektive wahr und eine andere haben wir nicht. Das, ne, das heißt, andere Menschen sind für uns mehr oder weniger mysteriös. Wenn wir sie nicht fragen, wie es ihnen geht, dann erfahren wir es nicht. Aber weil wir halt über Fiktion sprechen, bin ich halt auch irgendwie ab und zu manchmal ganz dankbar, wenn sich mein fiktionaler Intake nicht einfach nur auf das beschränkt, was ich irgendwie in der Realität wahrnehme. Von daher finde ich, ist das, was ich wo ich persönlich nicht so ein großer Freund von bin, aber ich weiß, also ich weiß nicht, ob das immer noch so beliebt ist, aber es gab mal irgendwie so eine ganze Zeit lang so diese komplementären Geschichten, wo man dann halt irgendwie so du hast die Szene zuerst aus der Sicht von dem einen Charakter und danach kriegst du nochmal die Szene aus der Sicht von dem anderen Charakter.
Oh mein Gott, das war das, wie ich ganz am Anfang überlegt hatte, so schreibe ich das Prinzip, so schreibe ich das Kunstwerk. Und dann aber noch bevor ich die erste Szene irgendwie so richtig fertig geschrieben hatte, ist mir aufgefallen, dass das eine total schlechte Idee ist.
Ja, keine Ahnung. Was Interessantes das war aber mal, also ich kann mich erinnern, es war irgendwie entweder so Ende der 90er, Anfang der 2000er. War das tatsächlich mal so ein Ding? Also ich kann mich erinnern, dass ich mehrere, ich weiß nicht, ob das dann Romance war, wahrscheinlich schon, Bücher in der Hand hatte, die halt so waren oder wo tatsächlich irgendwie immer zwei Bücher rausgekommen sind.
Also ja,
dasselbe Buch, aber einmal aus, ich meine, natürlich kann das interessant sein, wenn du tatsächlich so noch was Neues zu erzählen hast, was du halt irgendwie in dem ersten Buch nicht unterbringen konntest, weil du da halt einen sehr limitierten Hauptcharakter hattest, der halt nur, weiß ich nicht, 10% von dem zu sehen gekriegt hat, was eigentlich hinter den Kulissen abgegangen ist, bla. Vielleicht. Aber ich hatte so, also vielleicht ist das ein Eindruck, den ich nur hatte. Ich weiß nicht, ich fand es halt irgendwie so ein bisschen so, dass ich mir dachte, ja, mehrere Perspektiven auf eine Beziehung finde ich prinzipiell interessant. Ich brauche aber nicht das ganze Buch nochmal aus der Perspektive von dem anderen Charakter, weil so sehr interessiert es mich dann auch wieder nicht.
Ja, ich meine, ne, das gibt ja ist das The Mister, ist das, glaube ich, oder so? Oder war das der andere? Naja, weil, also, es gibt noch mal Shades of Grey aus Christian Greys Perspektive. Und es gibt Twilight noch mal.
Twilight aus Edwards Perspektive, ich bin mir ziemlich sicher, dass ja.
Und,
Ja, und wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich meine, ne, Twilight und 50 Shades sind ja jetzt auch schon 10 Jahre plus irgendwie alt, also zumindest die Konzeption dieser Geschichten muss ja schon 10+ Jahre alt sein. Und das würde ja so ein bisschen mein Argument bestätigen, dass es halt irgendwie diesen Trend gab, irgendwann mal Anfang dieses Jahrtausends.
Ja, ja.
Dass du halt so über Geschichten nachgedacht hast und dass es das halt sehr oft gab, dass du halt quasi dieselbe Geschichte doppelt und dreifach erzählt hast. Und ich weiß halt immer, also ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ich persönlich denke mir halt immer so, ach nö, es interessiert mich nicht. Auf der anderen Seite, wenn einem das wirklich Spaß macht, sowas zu lesen, warum nicht?
Ne? Ja, natürlich.
Ich bin halt nur immer so ein bisschen unsicher, ob man nicht irgendwie dasselbe hätte erreichen können, wenn man die Geschichte von Anfang an Multi-POV macht und dann erzählt man vielleicht nicht jede einzelne Szene aus zwei Perspektiven, sondern überlegt sich halt, wer ist in jeder beliebigen Gelegenheit der interessantere Charakter, aus dessen Sicht ich das jetzt erzähle. Aber das ist halt meine persönliche Präferenz, die muss niemanden anderen interessieren. Aber
ja, ich habe noch nie so Companion-Bücher, also Buch plus Companion-Buch gelesen. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie das umgesetzt ist. Ob das tatsächlich irgendwie die gesamte Geschichte nur noch mal mit denselben Dialogen und demselben denselben Ereignissen, nur halt nochmal aus der Perspektive des anderen Charakters und dann halt Situationen, in denen der Charakter alleine unterwegs war, erzählt, anstatt Situationen, in denen der andere Charakter unterwegs war und aus der Perspektive
also, Habe ich jetzt so verstanden. Also zumindest bei den, zumindest bei dem, was ich von 50 Shades of Grey jetzt weiß, was jetzt irgendwie nur YouTube-Videos sind, die darüber reden, aber das ist halt ein, ja, also die Dialoge sind dieselben, der Plot ist auch derselbe, aber du hast halt die Monologe und die Gedankengänge von dem anderen Charakter und dementsprechend,
was die machen,
wenn sie nicht zusammen sind.
Ich denke mir an der Stelle, wenn diese Geschichte schon mal funktioniert hat, ohne dass du diesen ganzen Monologe weißt, warum braucht die Geschichte dann das noch? Wenn der Plot auch ohne sie funktioniert, warum brauchst du sie dann?
Ja, wie gesagt, das ist halt so mein Punkt, warum, ne, wenn du halt tatsächlich denkst, aber es gibt doch diese zwei, drei unfassbar wichtigen Dinge, die irgendwie, was der Charakter tut, in ein völlig anderes Licht setzt, aber die man nur weiß, wenn man in seinem Kopf ist, quasi, dann denke ich mir so, ja, aber warum hast du dann diese 2, 3, 4, 5, 10 von mir aus signifikanten Punkte nicht einfach in einem Multi-POV-Buch erzählt, wo dann ab und zu mal eine Szene aus der Sicht des anderen Charakters vorkommt. Wie gesagt, ich halte persönlich nicht so viel von der Idee, dass man nur Multi-POV machen darf, wenn man die Erzählperspektiven 50-50 aufteilt. Das ist mir zu preskriptiv. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, sein muss. Aber
vielleicht sind diese Bücher plus Companion-Buch auch irgendwie daraus entstanden, dass, weil das habe ich am Ende der letzten Folge kurz erwähnt, dass jemand fragte, ja, aber irgendwie meine Perspektive shiftet immer und ich dann, und das darf ja nicht, das darf man doch nicht. Und ich so, wieso sollte man das nicht dürfen? Dass es vielleicht einfach Leute gibt, die tatsächlich derart ins Hirn gehämmert wurden, ist, dass du musst eine Perspektive auswählen und du darfst nicht davon abweichen. Und die halt aber ihr Bedürfnis, eben beide Perspektiven darzustellen, dann halt darin ausdrücken, dass sie das Buch halt quasi nochmal schreiben, dann aus der anderen Perspektive. Was auf der einen Seite finde ich's gut, dass sie ihr Bedürfnis irgendwie dann schon so quasi in einem Loophole ausleben. Aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn Leute aufhören würden zu behaupten, dass man Perspektiven nicht wechseln darf.
Ja, ich fand das auch irgendwie so ein bisschen nervig, weil ich meine, ne, vor allen Dingen, weil ich mir immer denke, woher nimmst du denn die Daten quasi, um mir zu sagen, ja, wenn du das nicht 50-50 aufteilen kannst, dann lass es. Und ich mir denke, wir haben ja gerade über Harry Potter gesprochen, ne? Mhm. Harry Potter ist ein Multi-POV-Ding. Da gibt's meistens eine Szene pro Buch, die aus einer anderen Perspektive ist. Vielleicht mal zwei, aber das war's. Mhm. Und jetzt kann mir keiner irgendwie behaupten, Harry Potter ist nicht erfolgreich gewesen. Also ob man das jetzt der guten Joanne gönnt oder nicht. Aber offensichtlich ist es nicht so, dass nur weil Voldemort keine 50-50% Perspektive in diesen Büchern hat, dass man nicht ab und zu mal eine Szene aus seiner Sicht erzählt. Also ich weiß immer nicht, woher diese präskriptiven Tipps kommen, auf welcher Datenbasis diese Regeln aufgestellt werden, weil ich mir immer denke, ich kann meistens, wenn sowas passiert, kann ich aus dem Lameng, ohne mehr als 10 Sekunden darüber nachzudenken, fallen mir irgendwie mindestens 5 Bücher immer ein, die sich wie geschnitten Brot verkauft haben und die das genau anders machen, als du das ja jetzt gerade mir gesagt hast.
Also ja,
was soll ich jetzt machen?
Ja, die Sache ist, ich gehe mal davon aus, dass es genau wie dieses ist, du sollst nur Sagte sagen oder du sollst niemals Sagte sagen. Das ist halt einfach eine Reaktion auf, da wurde es schlecht gemacht. Weil du hast halt einfach auch Bücher, die das mit dem Perspektivwechsel nicht so überlegt machen und die das dann halt in der Szene auf eine Weise machen, die rausreißt. Und wir werden im letzten Punkt dieser Folge werden wir noch darüber sprechen über den Unterschied zwischen Perspektivsprung und Perspektivshift. und so, aber es gibt halt einfach schlecht gemachte Bücher mit schlecht gemachten Perspektivshifts. Und wenn du irgendwie davon 5, 6 gelesen hast und es dir total auf den Sack gegangen ist und dir das Erlebnis dieses Buches ruiniert hat und es wäre so schön gewesen, aber dann wirst du immer aus der Perspektive rausgerissen, da entwickelst du dann irgendwann den Zorn und sagst, tut das nicht. Aber weißt du halt, wie dieses, ihr sagt niemals etwas anderes als sagte, wenn ihr immer nur hingeht und irgendwie euren Thesaurus auspackt, dann lasst es bleiben. Weißt du, ich gehe mal davon aus, dass das halt auf diese Weise auch entstanden ist.
Das ist ja immer das Ding. Ich habe letztens erst noch ein relativ langes Video gesehen, warum man keine Prologe schreiben darf. Da fühlte ich mich so ein bisschen angegriffen, weil ich liebe Prologe, ich schreibe immer welche. Aber es war halt auch so dieses, aber warum halt irgendwie Verlage das nicht mehr wollen, dass du Prologe schreibst, ist, weil so viele Leute machen die schlecht. Mhm. Wo ich mir denke, ach nö. Also ist der Tipp dahinter eigentlich, mach in deiner Geschichte nichts, was du dir nicht gut überlegt hast, ob es irgendwie einen Sinn und Zweck hat. Und ich denke, ja, das kannst du aber auf alles anwenden. Und dann daraus zu stricken, so viele Leute denken nicht genug darüber nach und deswegen sollte man es besser gar nicht machen. Ist wahrscheinlich auch hier so. Also ja, natürlich kann man unüberlegte Charaktershifts und Perspektivenshifts machen und natürlich kann das unnötig sein und natürlich kann das verwirrend sein, da kommen wir gleich noch zu, und natürlich kann man das irgendwie auch lassen, aber dann daraus die Regel abzuleiten, wenn das nicht 50-50 ist, dann mach's lieber gar nicht, fand ich irgendwie so ein bisschen sehr vielleicht nicht. Egal. Sollen wir mal zum nächsten Punkt kommen?
Genau, mehr Abwechslung.
Also ich persönlich muss das mit so einem kleinen Disclaimer versehen, so aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Also prinzipiell ist es tatsächlich so, wenn ich Bücher lese, die halt aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind und eine sehr starke Erzählstimme in den einzelnen Perspektiven haben. Das kann, aber muss ja nicht. Aber ne, es ist halt, auch da wird dir immer gesagt, du darfst nur verschiedene Perspektiven, wenn man die schon alleine an ihrem Stil auseinanderhalten kann. Wo ich mir denke, nee, finde ich jetzt nicht unbedingt. Kann man machen, in der Versammlung habe ich das so ein bisschen versucht. Also das ist so ein bisschen meine Geschichte, wo ich denke, dass die einzelnen Erzählstimmen sich am meisten unterscheiden. Und wo man tatsächlich vielleicht alleine durch die Wortwahl und alleine dadurch, wie halt Sachen gesagt und beschrieben werden, darauf kommen könnte, wenn man es nicht sowieso schon wüsste, wer jetzt der Perspektivcharakter in der Szene ist. Das lag aber auch daran, dass ich da genau 3 Perspektivcharaktere hatte.
Ja.
Und mir das da halt bewusst so ein bisschen erlaubt habe, so einen etwas voicieren Stil zu haben, weil ich mir dachte, das überfordert dich dann noch nicht. Und wenn du dann den Stil von Faust, weil er ein altes Arschloch ist, halt irgendwie nervig findest du aber vielleicht Wagner irgendwie sympathisch oder umgekehrt. Wagner ist nicht so weinerlich, dann findest du vielleicht Faust toll, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei Elysion, wo ich halt teilweise irgendwie so 10, 12 Leute habe, die tatsächlich ab und zu mal der Perspektivcharakter in einer beliebigen Szene sind, was halt so ein bisschen mehr cineastisch geschrieben ist, wo die Szenen halt teilweise irgendwie auch lokal sehr weit voneinander entfernt sind und sehr weit hin und her springen, fände ich jetzt so einen sehr individuellen Stil für jede einzelne Person, fände ich sehr anstrengend.
Das ist total, das fände ich auch nervig. Ich meine, da ich in nächster Zeit dann irgendwie mal ein Buch schreiben werde, wo die Charaktere in ungefähr gleich alt sind, aus einem ähnlichen Soziotop kommen und sowas, achte ich jetzt schon so ein bisschen drauf, wie ich so meine Sachen spontan formuliere und wie du so deine Sachen spontan formulierst und was bei dir irgendwie so, weil man kann ja ein und dieselbe Sache auf 5 verschiedene Arten sagen. Und es ist halt für Stilunterschied, würde ich sagen, ist es vor allem wichtig, dass man eben so gewisse Idiome, gewisse Dinge und auch Sachen, für die es mehr als einen Begriff gibt. Weil in meiner Geschichte, es gibt ein Holzgefäß und für Joanna ist es ein Kästchen, für Louis ist es eine Dose und für Seraphine ist es eine Schatulle. Und so ist es halt auch, Louis, wenn er von sich selber spricht, er trägt ein Jackett, Seraphine sagt, er trägt eine Frackjacke und Seraphine sagt nur, er trägt seinen Frack. Also solche Dinge, die irgendwie, die haben halt einen Unterschied und die brauchen jetzt, der Sprachstil von Seraphine ist so ein bisschen zwischen dem von Joanna und Louis. Also sie ist nicht ganz so flapsig wie Joanna und nicht ganz so förmlich wie Louis. Aber es geht halt vor allem um Sachen, die ins Auge fallen. Und es ist auch so, dass zwei Charaktere in einer Szene sind ja nicht unbedingt beide in derselben Stimmung. Und haben nicht beide genau dasselbe Interesse und bedienen sich entsprechend nicht desselben Tonfalls, derselben Haltung und derselben rhetorischen Mittel irgendwie. Das heißt, wenn sich deine Charaktere von ihrer Geisteshaltung her unterscheiden, unterscheiden die sich auch durch die Art und Weise, in der Art und Weise, wie sie sprechen. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht so wirklich mega, worauf ich hinaus will. Aber
wir wollten auf nervige Erzählperspektiven und wenn man mehrere davon hat, dass das dann nicht so schlimm ist, wenn man eine davon nervt. Also das war zumindest wo ich angefangen hatte.
Ja, genau. Und ja, also Abwechslungsreichtum und Unterscheidbarkeit von Perspektiven durch den Stil brauchen das jetzt nicht so, dass man einen krassen Unterschied macht, sondern dass man einfach darauf achtet, dass man bestimmte Formeln den einzelnen Charakteren zuschreibt. Weil du sagst sehr gerne Butter bei die Fische. Ja?
Ja.
Und wenn du zwei Charaktere in der Geschichte hast und die sagen beide Butter bei die Fische, das sticht ins Auge und das würde sie dann schwer unterscheidbar machen. Aber der eine sagt Butter bei die Fische und der andere sagt, jetzt kommen wir mal zur Sache. Ja, ist eine Sache. Und was ich bei dir ja in Illusion 1 mal angemerkt hatte, ist, dass Leute alle auf dieselbe Art und Weise sauer sind. Und sich auf dieselbe Art und Weise ausdrücken, wie sie, wenn sie wütend sind und du diese auch gewisse Bösewichtsspiege hast, auf die du erstmal defaultest, wenn du schreibst, bevor du dich dann hinsetzt und überlegst, okay, was macht diese Bösewichte eigentlich voneinander verschieden? Und eben diesen Schritt zu gehen und sich hinzusetzen und zu gucken, okay, was macht denn diesen einen Charakter in seiner Wut verschieden von diesem anderen Charakter in seiner Wut? Wie ist dieser Charakter anders traurig als dieser Charakter? Und wie ist dieser Charakter anders böse als dieser Charakter? Und das sind halt keine großartigen Änderungen, sondern man muss halt gucken, dass an den Stellen, wo es wirklich ins Auge springt, dass es da verschieden ist. Und
ja, also ich bin da auch definitiv dann eher so ein Freund davon, das so in so Details zu machen.
Genau.
Weil, wie gesagt, also diese Anspruchshaltung, irgendwie, wenn du verschiedene Perspektiven hast, dann muss man die quasi sofort erkennen. Ich meine, wenn du einen Briefroman schreibst, glaube ich, könnte man das tatsächlich machen. Also bei Dracula zum Beispiel ist es jetzt kein Briefroman an sich, aber es ist ein, ne, so ein Briefroman angelehntes Ding. Da ist es tatsächlich alleine natürlich schon durch die verschiedene Ausdrucksart und Weise der Charaktere. Ne, der eine schreibt halt ein Tagebuch, der andere macht halt so ein Memo für sich selbst. Das ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Die dritte schreibt halt irgendwie Briefe. Da ist es natürlich so, dass ich mir denke, ja, natürlich kann ich da die Erzählstimmen teilweise einfach schon dadurch auseinanderhalten, wie sie sich ausdrücken, selbst wenn das halt nicht oben drüber stände, wer jetzt tatsächlich als nächstes erzählt. Aber in Dingen, die keine Briefromane sind, finde ich dieses Level von Erzählunterschieden schon wieder anstrengend. Weil ich glaube, wenn man sich sehr darauf versteift, dass jeder meiner Perspektivcharaktere muss jetzt eine so eigene Erzählstimme haben, dass die Leute den quasi schon in den ersten drei Sätzen erkennen, ich weiß nicht, ob man sich damit das Leben nicht zu schwer macht und vor allen Dingen, dass es sich am Ende nicht lohnt, weil die Leserschaft dann irgendwie so ein bisschen noch mehr überfordert ist von mehr als einer Perspektive, wenn sie halt irgendwie sehr, sehr, sehr stark auf diesen Individualismus oder auf es driftet ja sehr schnell auch in dieses quirky und übertrieben wunderliche irgendwie ab, wo man sich dann denkt, ja, das kann man machen, aber ich wäre dafür weniger ist mehr. Dann lieber irgendwie tatsächlich auf die Dinge achten oder mal so die zwei, drei Sätze einstreuen, die tatsächlich irgendwie aussagen, wie dieser Charakter in dem Moment drauf ist oder wie er auch einfach Sachen empfindet. Mhm. Na, also das kann man ja relativ einfach machen, auch über Beschreibungen zum Beispiel, weil wenn jemand halt irgendwie sehr traurig ist, dann wird er halt irgendwie durch einen wunderschönen Sommertag laufen und den halt sehr merkwürdig beschreiben. Oder was heißt merkwürdig, aber ne, es wird ihm halt anders auffallen, dass dieser Tag ein schöner Tag ist, als jemanden, der halt glücklich und fröhlich darüber ist, dass es ein schöner Tag ist.
Genau.
Diese Kleinigkeiten finde ich halt irgendwie tatsächlich dann wichtiger. Und wie gesagt, wenn ich halt mehrere Erzählstränge habe, da muss ich jetzt leider wieder auf diesen komischen Drachenbüchern rumreiten, von denen ich nicht mehr weiß, wie die Serie eigentlich hieß. Aber das war so dieses klassische, ne, wir rotieren die vier oder fünf Perspektiven, die wir haben, immer einmal durch. Und es gab immer mindestens eine, von der ich wusste irgendwann, okay, ich weiß nicht, warum der Autor die gewählt hat, die bringt mich nicht in der Geschichte weiter und eigentlich interessiert die mich auch nicht. Und da ist dann tatsächlich gut, wenn die Kapitel irgendwie mit dem Namen der Charaktere überschrieben sind, weil dann kann man da irgendwie ein bisschen weiterblättern. Das ist jetzt total arschig, aber.
Nö.
War tatsächlich für mich ein Vorteil auch an Multi-POV, weil wenn der Autor jetzt das Pech gehabt hätte, dass er ausgerechnet den Charakter, der mich halt nicht interessiert, zu seinem einzigen Perspektivcharakter erklärt hätte, dann hätte ich ja diese Bücher niemals durchgestanden. Und so habe ich halt ab und zu nur mal so ein paar Seiten weggeblättert, weil ich mir dachte, ja komm, der Typ interessiert mich nicht weiter.
Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum ich weniger ein Problem damit habe, Louis seinen eher blumigen, dramatischen Stil zu geben und auch seine dramatische, extrem emotionale Art und Weise zu sein, auch zu lassen. Wäre das ganze Buch ausschließlich aus Louis' Sicht geschrieben, ich glaube, nee.
Nee.
Aber da halt immer wieder auch Joanna dazwischen kommt und Seraphine dazwischen kommen, die halt anders sind und anders erzählen, ist es halt seine Eigenheit, die man eben akzeptieren kann, die in seinen Szenen stattfinden. Und ich muss sagen, als Autorin habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich zeigen muss, okay, ich weiß, er ist sehr emotional. Ich weiß, er ist sehr ungebremst. Ich weiß, da ist sehr viel Drama. Und ihr wisst, dass ich das weiß, weil ihr seht, dass es bei den anderen Charakteren anders ist.
Also, ja, also mein Framing funktioniert natürlich auch sehr viel besser, wenn man halt mehrere Perspektiven hat. Ne?
Ja, und ich muss sagen, schäme ich mich für Louis? Nein. Nein, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ich liebe Louis, ich stehe dazu. Aber ja, trotzdem.
Aber, ja, manchmal hat man sowas einfach. Ne? Das ist halt, aber wie gesagt, ne, also weswegen das ein Pro-Punkt ist, ist ja auch, weil hier noch in Klammern bei dem Punkt steht, der nervige Ich-Erzähler. Und
ja.
Das ist halt ja natürlich so ein Ding. Ne? Also wir haben ja in der Erzählperspektiven-Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, wenn du eine Geschichte mit einem Ich-Erzähler hast, den du wirklich, wirklich gut findest, dann ist es relativ einfach, also zumindest bei mir, so ein Lieblingsbuch zu werden. Wir haben ja festgestellt, dass ich immer behaupte, ich mag keine Ich-Erzähler und dann stelle ich fest, alle meine Lieblingsbücher sind irgendwie komischerweise Ich-Erzähler.
Ja, und ich sage immer, ich mag keine multiplen Ich-Erzähler und stelle fest, dass alle meine Lieblingsbücher multiple Ich-Erzähler haben.
Ja, also nicht alle, ne, wenn halt so ein Ich-Erzähler für dich funktioniert, dann ist es erfahrungsgemäß ja so, dass der richtig, richtig gut funktioniert.
Ja.
Aber, also zumindest bei mir ist es so, aber die Chancen stehen halt relativ gut, dass er nicht für mich funktioniert. Und dann funktioniert natürlich für mich das ganze Buch nicht, weil ich habe ja da nichts anderes, keine Alternative, an der ich mich festhalten kann, weil ich habe halt nur diesen einen Typen oder diese eine Person. Und wenn ich irgendwie nervig finde, wie das ausgedrückt wird oder wie die Erzählstimme ist oder wenn ich irgendwie gegen diese Person einfach persönlich was habe, weil ich aus irgendwelchen Gründen genervt von ihr bin, habe ich halt eventuell Pech gehabt.
Genau. Aber lass uns doch mal zu den Kontrapunkten kommen hier. Was
ja, mach mal.
Nicht so geil ist. Das ist dann jetzt ein Punkt, da könntest du dich vielleicht persönlich angegriffen fühlen.
Oh, nö, das passt schon. Ich weiß, dass das ist so die Dinge, die man über seine Geschichten weiß und die man einfach wissentlich in Kauf nimmt.
Genau, zu viele Perspektiven können verwirren. Ja. Wenn du irgendwie zigtausend Leute hast, die kannst du irgendwann nicht mehr auseinanderhalten. Und bei mir ist das so, wenn ich Bücher, ich lasse mir die ja vorlesen. Und wenn ich eins habe, wo dann in den Kapiteln steht dann drin, wer ist jetzt der Perspektivcharakter in dieser dritten Person Singular. Dritte Person Präsens oder Präteritum. Egal, wer ist jetzt das? Und diese Kapiteltitel, wenn die aber nicht im Fließtext nochmal drin sind, dann werden die mir nicht vorgelesen. Das heißt, ich weiß dann nicht, wer gerade redet und weiß auch irgendwann nicht mehr genau, wie welche Leute heißen. Ich bin auch schlecht darin, mir Namen zu merken. Aber ich nehme das dann mal einfach so hin. Also sehr viele Bücher sind für mich einfach so ein bisschen surreale Erfahrungen. Weil ich dann irgendwie so nicht mitbekommen habe, dass das jetzt irgendwie wieder ein anderer Charakter ist, der da erzählt oder die irgendwie, okay, du hast zwei weibliche Charaktere, aber die sind sich relativ ähnlich, aber irgendwie, du kannst sie unterscheiden, okay, die eine läuft mit einem Vampir rum, die andere mit einem Werwolf und dann weißt du, ah, okay, das ist die mit dem Werwolf und das ist die mit dem Vampir, aber wenn die alleine unterwegs sind, kann ich sie nicht unterscheiden. Das heißt, die verschwimmen dann so ein bisschen für mich, aber ich finde das im Allgemeinen, finde ich das völlig in Ordnung und verwirrt kann man ja auch nur dann werden, wenn man Wert darauf legt, alles zu verstehen.
Ja, und ich persönlich bin, ist es vielleicht auch so ein Hot Take, aber ich war auch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Video habe ich gesehen, ich weiß nicht mehr von wem es war, da ging es aber auch um Multi-POV, da habe ich noch gedacht, ach, das ist ja irgendwie sehr interessant, dass ich jetzt gerade dieses Video vorgeschlagen bekomme, wo wir doch jetzt demnächst diese Folge aufnehmen. Da war halt auch das mit diesem, wenn man nicht 50-50 hat, dann soll man es gar nicht machen. Also es war auch ein Video, das nicht so ganz meinem persönlichen Nützlichkeitsbarometer entsprach. Aber da war halt auch so dieses, ja, ihr müsst es ja irgendwie kenntlich machen, wer der Perspektivcharakter ist. Am besten schreibt ihr einfach den Namen über das Kapitel. Und ich bin einfach kein Fan von dieser Herangehensweise. Also zum einen, weil ne, die schlimmste Sünde in Anführungsstrichen, was Multi-POV angeht, ist ja Elysion. Und Elysion hat halt in jeder Szene teilweise einen anderen Charakter und nicht in jedem Kapitel. Also die Szenen sind schon voneinander visuell abgesetzt, so dass man erkennen kann, dass eine neue Szene beginnt. Das mit dem Headhopping habe ich mir irgendwann abgewöhnt, weil ich es inzwischen auch selber nicht mehr so gerne lese. Aber trotzdem, ne, teilweise jede Szene hat halt irgendwie einen anderen Perspektivcharakter. Und deswegen, und mir ist es deswegen wichtig, dass innerhalb der ersten zwei, drei Sätze ersichtlich wird, bei wem sind wir jetzt? Über wen reden wir jetzt? Wer redet jetzt hier? Ne? In welchem Kopf stecken wir jetzt? Natürlich ist das teilweise relativ viel Arbeit, weil man muss sich immer irgendwie überlegen, man kann ja nicht irgendwie jeden, jede einzelne Szene mit derselben Satzkonstruktion anfangen. Mhm. Aber ne, trotzdem, dass halt innerhalb der ersten 2-3 Sätze ersichtlich wird, okay,
da fällt jetzt sind der wir Name da. Halt.
So. Und ich halte das also auch, ne, auch wenn man jetzt nicht irgendwie das spezielle Problem hat, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man die Kapitelüberschriften vielleicht gar nicht vorgelesen bekommt von seinem Screenreader und deswegen halt irgendwie super verwirrt ist. Ich halte das trotzdem für die bessere Herangehensweise, weil ich befürchte, und das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach so gelesen in Geschichten, wenn die Leute einfach so die Abkürzung nehmen und sagen, ja, ich habe ja über das Kapitel drüber geschrieben, wer da jetzt erzählt. Das macht irgendwie so ein bisschen schlampig, finde ich. Also ist jetzt mein böses Vorurteil, weil ich das halt schon ab und zu erlebt habe, dass dann, ja, okay, dann musste ich halt nochmal zurückblättern, weil ich lese halt teilweise auch nur abends, bevor ich ins Bett gehe und dann höre ich auch schon mal mitten im Kapitel auf, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich bin jetzt zu müde, um das noch zu Ende zu lesen. Und am nächsten Abend muss ich dann wieder zurückblättern bis zum Anfang des Kapitels, um zu gucken, okay, wer soll das denn jetzt sein, der da erzählt? Weil es halt irgendwie, ne, der Autor sich halt gedacht hat, ich meine, ich reite jetzt schon wieder auf der Drachengeschichte rum, aber ne, weil der Autor sich halt gedacht hat in dem Moment, ja, ich habe ja drüber geschrieben, wer das erzählt. Und dann sowohl der Erzählstil als auch der Monologstil als auch der Dialogstil,
aha,
der Charaktere halt so gleich war, dass ich das teilweise nicht, also ich, ne, klar, natürlich, wenn die sich an unterschiedlichen Locations aufhalten und unterschiedliche Plotstränge verfolgen, ja, okay, dann kriege ich das noch hin. Aber spätestens, wenn du halt zwei Perspektivcharaktere hast, die miteinander rumhängen und denselben Plotstrang verfolgen,
das ist wie Scott Siegel, bei wo der saufende Ex-Footballspieler den gleichen Sprachduktus hat wie der Präsident der Vereinigten Staaten, der den gleichen Sprachduktus hat wie der CIA-Agent, der den gleichen Sprachduktus hat wie der schwule Laborassistent, der den gleichen Sprachduktus hat wie seine heterosexuelle Kollegin.
Ja, ja.
Das, also ich.
Ja, das wird dann irgendwann anstrengend. Und wie gesagt, ich behaupte deswegen einfach mal nur irgendwie oben über das Kapitel drüber zu schreiben, wer jetzt gerade unser Perspektivcharakter ist, hilft mir nicht. Ich bin dann trotzdem noch verwirrt, wenn man das nicht schafft, mir irgendwie auch in der Erzählung selber irgendwie zu vermitteln, in wessen Kopf ich da jetzt gerade bin.
Ja, ich möchte.
Ja, klar, dann kann es dir immer noch passieren, dass Fantasy-Geschichten halt verwirrend sind und ultra viele Eigennamen und ungewöhnlichen Dinge irgendwie, ne, das, ja, kann halt immer noch sein, aber.
Lass dich halt einfach drauf ein. Okay, dann ist das jetzt irgendwie, weißt du nicht genau, wo diese Szene jetzt stattfindet und was passiert, aber dann liest du irgendwie 3, 4, 5 Szenen weiter und dann kommst du wieder und dann ist es dann vielleicht erklärt. Ich meine, so Mystery in Detektivgeschichten und sowas ist das ja alles total gehypt. Aber ich würde sehr gerne, wenn du an dieser Stelle so halbwegs fertig bist, würde ich gerne hier direkt zu den multiplen Ich-Erzählern springen.
Ja.
Weil das für mich ist das genau dasselbe Problem, nur noch mal verschärft.
Ja.
Weil da schreibst du tatsächlich nur den Namen drüber. Da hast du keine Gelegenheit, den Namen des Charakters im Text noch mal zu erwähnen, es sei denn, irgendein anderer Charakter spricht diesen Charakter an.
Ja, aber und auch da ist es halt super unauthentisch, weil ne, ich habe mal irgendwo gelesen und dann fiel mir das irgendwie selber so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Mhm. Wir reden uns gegenseitig fast nie mit Namen an.
Ja.
Und das passiert in Fiktion, passiert das so oft, dass es eigentlich völlig, völlig unauthentisch ist. Und meistens halt, wie gesagt, halt nur so ein Prop, damit man nochmal sagt, okay, wer wird da jetzt gerade angesprochen? Weil man kann da selber mal so drauf achten in seinen alltäglichen Konversationen, die Male, die ich jemanden tatsächlich mit seinem Namen anspreche, wenn ich mit ihm rede, also nachdem ich gesagt habe, hallo XY, sind gleich null in der normalen Unterhaltung. Ich sage nicht, ja, XY, aber du musst doch verstehen, dass so,
Ich meine also, in einem Streit.
Ich persönlich rede nicht so. Ist aber was man tatsächlich in Fiktion halt relativ häufig sieht. Ich sage nicht, dass ich das nicht auch mache, wenn ich Dialoge schreibe. Weil manchmal ist es halt eben genau das. Es ist halt so ein, es ist halt so ein Hilfsmittel, um nochmal kurz zu sagen, wer wird da jetzt gerade angesprochen, dass den meisten Lesenden jetzt wahrscheinlich auch nicht super negativ auffallen wird. Aber ja, bei multiplen Ich-Erzählern kann das halt wirklich überhand nehmen, weil du keine andere Möglichkeit hast, anzuzeigen, wer da gerade irgendwie agiert.
Naja, oder du hast denn, wenn der Ich-Erzähler mit jemandem interagiert, dann sagt er ja irgendwie, ich ging zu Bob hinüber und knallte ihm eine oder was weiß ich was. Ja, also, ja, aber wenn dann, ja, sagen wir, es sind Bob und Dylan sind irgendwie die Charaktere in dieser Geschichte und dann hast du aber einen Monolog aus Dylans Perspektive, in dem er irgendwie über sich selber nachdenkt und irgendwie keine anderen Namen fahren. Und dann können halt, das ist mit dem Ich-Erzähler. Für mich fühlt sich das so an, als würden alle Charaktere heißen Ich. Ja? Alle Charaktere heißen Bob. Jeder einzelne Perspektivcharakter in dieser Geschichte heißt Bob. Sie heißen alle Bob. Und sie klingen auch alle so ähnlich, weil ich Perspektive für Charaktere, die nicht irgendwie ganz, ganz, ganz in einer exotischen Situation sind oder die irgendwie auf irgendeine Weise speziell sind, die da einen unterschiedlichen Sprachduktus wirklich hinzukriegen, ist, glaube ich, sehr schwierig.
Ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen der Ausnahmefall, ist für mich halt tatsächlich sind halt so diese exotischeren Sachen, ne, so Briefroman und so, weil das ist ja dann auch schon wieder so eine zusätzliche Fiktionsebene, weil so ein Briefroman ist ja kein Ich-Erzähler, der sich selber erzählt, was er gerade macht, sondern ein Briefroman ist ja ein Ich-Erzähler, der jetzt wieder irgendwas verschriftlicht für jemand anderen. Ne, und deswegen funktioniert das für mich bei Dracula halt gut, weil, wie gesagt, da ist es halt alleine dadurch, dass das eine ein Tagebuch ist und das andere ein Brief und das dritte halt irgendwie ein Memo, sind halt alleine so diese fiktiven Ausdrucksformen unterschiedlich genug, als dass ich da das tatsächlich noch hinkriege, wer jetzt da irgendwie erzählt. Gut, weil die Briefe von Nina und Lucy unterscheiden sich jetzt nicht so großartig voneinander. Aber auch da,
naja, ne, dass du halt
wieder so einen verschriftlichten Stil hast und nicht einfach nur so eine Erzählerstimme, die dir halt erzählt, was gerade passiert.
Ja, die Sache ist aber, dass die Briefe von Mina und Lucy aneinander unterscheiden sich schon sehr deutlich voneinander, würde ich sagen. Dadurch, dass halt Mina erzählt, dass Jonathan ist unterwegs und sie ist jetzt hier allein, aber sie freut sich schon drauf, Lucy zu sehen und so. Und Lucy schreibt halt, oh, ich habe 3 Heiratsanträge gekriegt und weiß
ja, was. Okay. Also ich meinte jetzt halt so von der reinen Art und Weise.
Ja, ja, von der reinen Art
und worum es geht.
Ja, ja, aber dadurch, dass sie halt in einer völlig anderen emotionalen Situation sind, als sie schreiben, unterscheiden sie sich halt doch auch von der Sprache her. Weil sie einfach das war halt, was ich am Anfang schon, also am letzten Punkt? Ich weiß es nicht. Aber vor kurzem auch halt erwähnt hatte, dass eben einfach dadurch, dass Leute in einer sehr unterschiedlichen Situation sind und aus einem ganz unterschiedlichen emotionalen Zustand herausschreiben, dass da auch schon Unterschiede entstehen und man sich dann gar nicht irgendwie so großartig beim Stil was überlegen muss, außer eben so Begriffe, die ins Auge fallen, die häufig gesagt werden, Dinge, die von beiden Charakteren irgendwie inhaltlich gesagt werden, dass die halt in eine andere Form gepackt werden, damit man nicht da irgendwie diesen direkten Vergleich hat. So, also, dass sie unterschiedlich wütend sind. Unterschiedlich.
Ja, aber wie gesagt, das funktioniert halt für mich im Briefroman oder ne, in so einem Roman wie Dracula, wo du halt so verschiedene Tagebucheinträge und so, also wir haben ja drüber gesprochen, Dracula ist eigentlich mehr so ein Scrapbook eigentlich. da funktioniert das für mich gut. Ansonsten, ja, bin ich auch eher skeptisch, was multiple Ich-Erzähler-Perspektiven angeht. Ich kann halt nur sagen, ich habe es halt überhaupt nicht hingekriegt. Ich habe es mal versucht. Ne? Die Kurzgeschichte kann man sich auch durchlesen, aber für mehr als diese Kurzgeschichte hat es dann nicht gereicht. Und als ich dann gedacht habe, okay, ich will da doch einen Roman draus machen, habe ich als erstes die Perspektive geändert. Mhm. Weil das wäre halt überhaupt nicht... Also für mich wäre das überhaupt nicht gegangen. Für mich hätte sich das irgendwann eben genau, worauf ich eben hinaus wollte, halt so angefühlt, als müsste ich jetzt auf Teufel komm raus mir noch irgendwelche zusätzlichen, wunderlichen und skurrilen Dinge in meiner Erzählperspektive überlegen, damit sie bloß von der anderen Erzählperspektive unterscheidbar ist. Und das finde ich irgendwann als Leserin, finde ich sowas irgendwann anstrengend.
Ja.
Weil ich dann das Gefühl habe, das wird halt nur noch irgendwie auf skurril und whimsical und wunderlich getrimmt, damit es halt irgendwie einzigartig ist. Aber ist mir persönlich dann einfach too much.
Wobei es, und das finde ich irgendwie schade, dass das eben das so wunderlich und was weiß ich was wird, während man einen Unterschied halt auch dadurch machen kann, indem der eine Charakter sagt, Butter bei den Fische, und der andere Charakter sagt, jetzt kommen wir mal zur Sache. Das ist weder whimsical noch irgendwie besonders niedlich oder auffällig oder was weiß ich was, aber es ist trotzdem ein klarer Unterschied, der da stattfindet.
Ja, aber wie gesagt, für mich funktionieren diese Detailunterschiede halt in Ich-Erzähler-Perspektive nicht genug. Also okay, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich merke jetzt immer, wann ich eins und wann ich zwei spricht.
Ist das Bob A oder Bob B?
Ja.
Ich wollte dir da jetzt auch nicht irgendwie dahingehend widersprechen, dass ich auf einmal multiple Ich-Erzähler nicht mehr komisch finde. Sondern einfach nur nochmal sagen, was ich schon mal gesagt habe. Kommen wir zu harten Sprüngen, die aus der Geschichte reißen können. Und gehen dann gleich irgendwie auch zu Nähe und Distanz, extrem verwandt
das
ist.
Das hat ja auch mehr damit zu tun. Ja, also wie gesagt, ne, ich sah ja besagtes Video und da war jetzt, das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo du dich dann persönlich angegriffen fühlen darfst.
Oh.
Ne, so dieses große, niemals, unter keinen Umständen darf man irgendwie Headhopping betreiben, weil das ist halt das große Don't, das darf, ne, das ist Voldemort, das Perspektiven-Dings oder so.
Naja, danach, Headhopping finde ich ja auch nicht gut.
Also das Memo hat Virginia Woolf auch nicht bekommen.
Aha.
Und vielleicht war es besser so, weil ich glaube, ihr ganzer Stil würde so sonst nicht funktionieren. Ich meine, ich persönlich habe mit Virginia Woolfs Geschichten immer so ein bisschen Probleme, eben weil das so exzessives Headhopping ist.
Aha.
Und ich mich deswegen manchmal so ein bisschen schwer tue, mich darauf einzulassen, jetzt erstmal zu wissen, was dieser eine Charakter denkt.
Mhm.
Und dann kommt so ein Satz aus der Perspektive des anderen und dann sind wir wieder bei dem einen. Weißt du, es ist halt sehr Stream of Consciousness.
Of Consciousness.
Was sie da tut.
Of Consciousness,
aber ich meine,
es ist ja nicht nur
Leute, die das abfeiern bis ne? Und die das total toll finden. Und
ja, es gibt auch Leute, die nehmen LSD, um die Orientierung zu verlieren. Also jedem
sein Pläsierchen. Das ist halt irgendwie so, reißt mich aus der Geschichte, ist halt irgendwie auch so eine fließende Definition. Ne? Also es haben mir auch schon Leute gesagt, dass sie Illusion schwer zu folgen fanden, weil halt jede Szene einen anderen Perspektivcharakter hat.
Mhm.
Wo ich mir denke, was soll ich dazu sagen? Das ist schade, aber da kann ich nichts dran ändern, weil ich habe diese Geschichte halt so erzählt und dann findet man sie anstrengend. Das ist,
ist
dann halt so.
Also ich in meiner Geschichte, also wie ich mich eben versucht habe, über dich drüber zu erzählen, ist Headhopping finde ich auch unangenehm. Wo halt irgendwie so aus einem Kopf und dann wirklich so ein Wupp-Sprung, so ein scharfer Cut irgendwie in den anderen Kopf. Und mit harten Sprüngen ist halt gemeint, dass du bist für eine lange Zeit dieser Szene, bist du tief in einem bestimmten Charakter verankert. Das heißt, du bist auch sehr in der Sinnlichkeit und in dem Körper verankert. Und da ist eben der Punkt, an dem Nähe und Distanz halt, wo wir auch eine eigene Folge zu gemacht haben, eine Rolle spielt, weil wenn du weiter weg bist von dem Charakter und den eher von außen siehst oder beziehungsweise von außen beschreibst, fühlt es sich nicht wie ein so harter Bruch an, wenn du dann zum anderen Charakter schwenkst und den auch so ein bisschen von außen zeigst und dann meinetwegen tiefer in den einen Charakter reingehst oder in den anderen Charakter und da verbleibst. Und statt Headhopping schlage ich eben Headshifting vor, was halt daraus besteht, dass du keine zu tiefe Perspektive einnimmst, also schon so ein bisschen in die Sinnlichkeit des Charakters reingehen kannst, aber halt, du musst halt dann über einen Prozess dann wieder so ein bisschen rausgehen und wieder diese Körperlichkeit langsam verlassen, indem du eben wieder mehr von außen beschreibst. Und dann kannst du halt anfangen, in den anderen Charakter rüberzugehen. Und was auch hilft, ist, wenn du vorher halt Situationen hast, wo halt der Charakter 1 beschreibt, was Charakter 2 tut, du also Charakter 2 schon mal durch die Augen von Charakter 1 siehst. Und da hast du quasi schon so ein bisschen so einen halben Fuß in dieser Perspektivtür drin und kannst dann in die andere Richtung shiften, beziehungsweise wenn du mehr was aus der Perspektive von Charakter 1 beschreibst, was Charakter 2 gerade beschäftigt, was der gerade tut, worum es bei dem gerade geht. Und da dann so ein bisschen, weißt du, dass sich so, wenn du die Perspektiven so in so einem Venn-Diagramm hast, dass sich dann halt die Wahrnehmungen überschneiden und das Interesse der Perspektive auch überschneidet. Und dann zu wechseln fühlt sich glatt und weich und nicht so ruckelig an. Und es gibt bestimmt auch Leute, denen fällt das total auf und die finden das dann auch nervig. Aber das müssen dann schon sehr sensible Leser sein und Leserinnen, denen das auffällt. Und die meisten Leute sind wahrscheinlich irgendwie, stellen vielleicht am Ende der Szene fest, so, Moment mal, hat die nicht aus der anderen Perspektive angefangen? Aber viele merken es auch.
Ja, ich meine, überhaupt nicht. Das ist halt das, was ich meinte. Es gibt halt Leute, die finden halt kategorisch Multi-POV schwierig oder kategorisch irgendwie gefällt ihnen irgendwas nicht oder finden sie irgendwie schwierig, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Da kann man nicht viel machen, glaube ich. Weil da ist es halt einfach das Schöne, dass nicht jedes Buch für jeden, für jede und jeden Leserin sein muss. Und damit muss man dann halt einfach so ein bisschen leben. Ich hatte das bei Illusion 1 ja tatsächlich irgendwie so an ein, zwei Stellen noch drin, dass ich mitten in der Szene quasi den Fokus gewechselt habe. Das habe ich in der letzten Überarbeitung allerdings dann da insofern ausgemerzt, weil es mir aus Versehen passiert war und aus Versehen sollte einem nie irgendwas passieren. Und ich das dann halt irgendwie komisch fand, dass das wirklich nur an diesen zwei Stellen, weil alle anderen Szenen waren halt klar voneinander getrennt und dann fand ich das halt irgendwie da auch komisch. Mhm. Aber was vielleicht hilft, wenn man sowas absichtlich machen will, ist, dass ich mich noch dran erinnern kann, dass ich bei dem einen tatsächlich eine Anmerkung hatte von meinem Lektor damals, weil, wie gesagt, mir war das tatsächlich nicht aufgefallen und bei dem zweiten, das war tatsächlich in der ersten Auflage noch drin, das ist halt nicht mal dem Lektor aufgefallen. Das ist mir jetzt irgendwie erst bei der allerletzten Überarbeitung, die ich irgendwie dieses Jahr gemacht habe, aufgefallen, dass ich da noch eine Szene hatte, wo ich schon wieder mitten in der Szene irgendwie die Perspektive gewechselt habe. Das war so ein letzter Rest, der da nur übrig war. Aber bei der einen Szene ist es halt vorher aufgefallen und er sagte dann halt, und er formulierte das, glaube ich, auf eine sehr hilfreiche Art und Weise, die, glaube ich, so ein bisschen da reinspielt, was du gerade meintest. Weil er sagte so, hier nimmt Charakter A die Kamera mit. Ist dir das klar? Und das fand ich sehr hilfreich, weil so kann man sich das ja auch visualisieren, wenn man sowas tatsächlich machen will. Ne? Also wie du halt gerade sagtest, wenn du halt irgendwie beschreibst, Charakter A macht halt die Tür auf und man würde das visualisieren wie so ein Film, dann würde ja die Kamera in dem Moment auf Charakter A schwenken, wie er die Tür aufmacht. Und dann könnten wir sehen, was er sieht, wenn er quasi aus dem Raum geht. Auch wenn wir vorher die ganze Zeit in dem Raum vielleicht Charakter B gefolgt sind.
Und genau.
So kann man, also das fand ich halt eine sehr hilfreiche Formulierung.
Ja.
Ne, um halt so ein bisschen, um sich das halt so ein bisschen zu visualisieren, wie man halt so ein Shift halt machen kann, indem man halt quasi die Kamera erst der einen Person folgen lässt, dann halt irgendeinen Punkt findet, an dem es logisch ist, dass die Kamera sich auf die andere Person fokussiert und das dann als Punkt nimmt, wo die Perspektive auch umschwenken kann.
Ja.
Weil ich meine, im Film macht man das ständig.
Ja. Ich meine, im Film hast du irgendwie Dialoge, wo die Kamera halt immer hin und her wechselt zum Teil. So.
Ja.
Und du siehst halt immer den Charakter, der spricht.
Ja, wie gesagt, Film ist prinzipiell ein Medium, das nie nur eine Erzählperspektive hat. Also mir fällt kein einziger Film ein, der nur aus einer Perspektive gefilmt ist. Selbst wenn du halt einen Film hast, wo halt tatsächlich ein Charakter in jeder möglichen Szene vorkommt, und nicht mal da fällt mir gerade spontan einer ein, du hast trotzdem immer verschiedene Gewichtungen. Also selbst bei so einem Film, der einen relativ klaren Hauptcharakter hat, sagen wir mal Stirb langsam, weil Stirb langsam kenne ich relativ gut, da kann ich was zu sagen.
Mhm.
So, Stirb langsam hat einen relativ klaren Hauptcharakter, nämlich Bruce Willis oder John McClane. Und der ist eigentlich in so fast jeder Szene drin. Nicht alle, aber fast.
Mhm.
Aber trotzdem hast du halt manche Szenen, die sind aus, wo man ihn sieht und was er tut. Und du hast andere Szenen, wo er halt quasi nur so eine Stimme am Walkie-Talkie ist. Wo man aber eigentlich sieht, was halt außerhalb vom Nakatomi Plaza irgendwie passiert. Also die Diskussion mit dem FBI und den Cops oder ne, die Diskussion zwischen den Bösewichten oder so. Wo er halt quasi nur so peripher anwesend ist. Und wenn man das jetzt übertragen würde auf eine schriftliche Erzählung, wären das ja Szenen, die könnten gar nicht aus seiner Perspektive erzählt werden. Weil du kriegst ja die Diskussionen vom FBI oder die Diskussionen von den Bösewichten, kriegst du ja relativ schwierig dargestellt, wenn du die nur halt als so Hintergrundrauschen aus seinem Walkie-Talkie beschreiben kannst. Also, ja. Ne, da wäre halt für mich, wenn ich jetzt versuchen würde, einen Roman über Stirb langsam einen Roman zu machen. Ich weiß, dass das eine Buchverfilmung ist. Bitte nicht in den Kommentaren so tun, als wüsste ich das nicht. Aber ne, wenn ich jetzt versuchen würde, den Film, so wie er ist, wieder zu verschriftlichen, also wieder zurück zu übersetzen, dann wären das Szenen, die würde ich nicht aus seiner Perspektive erzählen. Ja. Weil das einfach nicht funktioniert.
Ja, Filme sind ja auch dadurch, dass die sehr kurz sind, müssen die sich einfach beim Informationsmanagement der Methoden bedienen, die möglichst viel Information, Flexibilität in der Kommunikation ermöglichen. Weil, ja, die sind kurz.
Ja, man muss halt viel auf viel in kurzer Zeit erzählen.
Genau.
Nee, aber ich wollte nur noch mal diesen kleinen Abstecher machen, weil wir ja auch öfter schon mal darüber reden, dass man halt aus anderen kreativen Ausdrucksformen ja durchaus irgendwie was für sein Schreiben irgendwie lernen kann.
Mhm.
Und gerade was halt so Perspektivwechsel angeht und wann so eine Szene aus der einen Perspektive zu Ende ist und wann man in der anderen Perspektive dann weitererzählt oder wie man halt so einen Perspektivshift innerhalb von so einer Szene macht, finde ich, kann man sich halt visuelles Storytelling so in Filmform relativ gut heranziehen, um sich mal anzugucken, wie die das da machen. Das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar aufs Romane oder Geschichten schreiben, aber man kann halt schon relativ viel mitnehmen.
Yep. Sehe ich auch so.
Ja. Juhu.
Hey.
Das war jetzt leider schon alles, was ich zu erzählen hatte.
Ja. Ja, ich meine, das war jetzt auch so die Nähe und Distanz am Ende, also der Vollständigkeit halber. Weil wir in der Folge Nähe und Distanz nochmal sehr ausführlich darüber gesprochen haben. Und im Perspektivmanagement in der Folge ist auch ein Abschnitt, wo ich eben darüber rede, wie ich Perspektivwechsel gewählt habe und rund um Perspektivwechsel das Informationsmanagement betrieben habe, um das eben weniger ruckelig erscheinen zu lassen. Mhm. Und ja, die sind immer in den Shownotes verlinkt.
Genau. Also wie gesagt, prinzipiell haben wir in der Nähe- und Distanzfolge, wenn ich mich da richtig erinnere, ja auch relativ lang und ausführlich über Beispiele geredet, was wir damit meinen, wenn man sagt, man ist halt nah an dem Charakter oder man ist halt distanzierter von dem Charakter. Also wem das jetzt gar nicht sagt, dem würde ich empfehlen, dann in die Folge doch mal reinzuhören, auch wenn sie halt irgendwie sehr lang ist. Aber ja, prinzipiell, wenn man halt Fokus shiften will, sollte man das nicht tun, während man irgendwie bis zu den Nasenlöchern in einem Charakter drin steckt. Das wirkt halt einfach ein bisschen, es ruckelt so. Also ich meine, natürlich kann man auch das als Stilmittel nutzen. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen die Sache, wenn man gesagt bekommt, tu das nicht oder das darfst du nicht tun, wo ich mir denke, du darfst prinzipiell alles tun. Du musst dir nur überlegen, warum du es tust. Ne? Wie ich eben schon sagte, wenn Sachen aus Versehen passieren, ist es prinzipiell doof. Wenn du Sachen bewusst machst, kann ich dann das Stilmittel immer noch nervig finden. Aha. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch genau der Punkt. Vielleicht hast du tatsächlich eine Geschichte geschrieben, wo es halt darum geht, dass irgendwer, keine Ahnung, eine außerkörperliche Erfahrung hat oder so und deswegen halt irgendwie sehr abrupt und schockartig aus seiner Perspektive rausgeworfen wird oder so. Dann kann man das so mit Sicherheit für die Leserschaft verstärken, wenn man halt erst sehr nah an dem Charakter drin ist und dann plötzlich irgendwie woanders hinspringt. Das ist dann wahrscheinlich genau die Dislocation-Erfahrung, die man tatsächlich auslösen will.
Ja.
Ne? Also, wenn man es bewusst macht und wenn man es gut umsetzt, kann man quasi alles tun.
Genau.
Jetzt die Frage, was heißt jetzt wieder gut umsetzt, ne? Aber das sind immer die schwierigen Definitionsfragen.
Ach gut, schlecht, das sind doch bürgerliche Kategorien.
Ja, das sind bourgeoise Kategorien, das braucht man eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ich finde, es hilft schon mal, wenn man es bewusst macht. Das ist schon mal,
auf jeden Fall.
Das ist schon mal quasi mindestens 3/4 der Miete auf dem Weg zu gut umgesetzt ist, dass man es nicht aus Versehen gemacht hat.
Es hilft auch einfach mit Überzeugung zu sagen, so ja, ich mache aber Charaktershifts, ich mache aber Perspektivwechsel, ich mache das aber auch innerhalb einer Szene, wenn du dir überlegt hast, warum du es tust und du deine Gründe hast. Und wenn du es nur instinktiv irgendwie machst und deine intuitiven Gründe hast, dann ist es halt schwer, wenn jemand ankommt und sagt, du sollst das aber nicht, das ist aber schlecht und du nicht mal weißt, warum du es genau gemacht hast, das ist dann verunsichernd. Während wenn du genau weißt, warum du es gemacht hast, kannst du sagen, ja okay, dir gefällt das nicht, aber ich weiß, warum ich es gemacht habe und ich finde meine Gründe überzeugend, für mich funktioniert das und deshalb können wir hier uns einig sein, dass wir uneins sind.
Genau, da können wir uns darauf einigen, dass dir die Geschichte nicht gefallen wird. Das ist völlig in Ordnung. Muss es auch nicht, aber ich schreibe es ja vor allen Dingen auch für mich und nicht für dich.
Genau, es gibt genügend Geschichten mit einem einzigen Ich-Erzähler, die niemals die Perspektive wechseln. Und so können wir wunderbar friedlich koexistieren.
Sollte man meinen. Funktioniert nicht immer so, aber es könnte so einfach sein.
Ja.
Gut, möchtest du denn noch ein Schlusswort formulieren?
Ein Schlusswort? Ja, nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Ne? So, ja, Perspektivwechsel können schon hilfreich sein, weil man damit die Welt eben durch verschiedener Leuts Augen zeigen kann und Beziehungen, Konflikte, Lebensumstände, politische Verwicklungen kann man da mehrdimensionaler allein dadurch zeigen, dass man halt aus verschiedenen Richtungen drauf guckt und man ist auch nicht gezwungen, alle Informationen irgendwie zu diesem einen Charakter rüberzubringen, sondern kann das bequem managen, indem man halt die die geheimen Hinterkammerdiskussionen des Zwergenreiches eben aus der Perspektive von einem Zwergenhandreicher Mundschenk, dem Zwergenmundschenk, der irgendwie bei dieser großen Versammlung die Getränke liefern darf, der dann halt Sachen mitkriegt, kann man es halt aus dessen Perspektive beschreiben und muss nicht irgendwie versuchen, den Bauernjungen von sonst wo in dieser Szene unterbringen. Aber es ist halt wie jedes Schreibmittel, kann man es halt auch ungeschickt machen. Und es gibt auch Leute, die sind sehr sensibel, was solche Dinge angeht. Und von daher kann man halt auch negative Kritik kriegen, wenn man sich für mehrere Perspektiven entscheidet in einem Buch. Aber solange es nicht mehrere Ich-Erzähler sind, ist es alles in Ordnung.
Genau.
Nein, ihr dürft
unser Seal of Approval. Außer es sind mehrere Ich-Erzähler, dann geht es gar nicht. Außer
genau.
Unsere Lieblingsbücher, weil
genau.
Die haben immer mehrere Ich-Erzähler.
Ja, genau.
Aber, ne, so ist das haben wir ja schon mal festgestellt. Der Unterschied zwischen uns und fiktionalen Charakteren ist, dass wir uns widersprechen dürfen, ohne dass es ein Plothole ist. Von ich daher, weiß. Alles gut.
Ein Insekt flog vor meinem Gesicht rum. Ja, was machen wir denn nächste
Woche?
Erzähl
ich mal, was wir nächste Folge machen.
Genau. Ah, stimmt. Und ich habe gesagt nächste Woche. Aber es ist ja in 2 Wochen.
Der Flug ist auf dich übergegangen. Hervorragend.
Oh nein.
Ich bin's großartig. Ach, du, das wechselt bestimmt auch demnächst wieder zurück.
Ja,
nächste Folge.
Nächste
so, wir
Folge.
Nähern uns ja mit großen Schritten unserer 100. Folge. Ne? Also
ja.
Ich möchte das nur mal kurz erwähnen. Wir haben jetzt tatsächlich die letzten 5 Folgen erreicht bis zu unserer 100. Folge.
Genau.
Deswegen machen wir nächste Woche mal ein bisschen was Entspanntes und machen noch ein bisschen Kaffeeklatsch und reden über unsere Lieblingstropes und unsere Hasstropes. Wir haben ja vor einer Weile die Folge gemacht, was Tropes überhaupt sind und wofür man die braucht. Und hatten da auch schon hervorragende Beispiele und kleine Geschichten erfunden und so und haben uns überlegt, diesen Punkt, welche denn so unsere liebsten und unsere gehassten Tropes sind, das würde diese Folge irgendwie überfordern und deswegen machen wir jetzt eine eigene Kaffeeklatsch-Folge dazu,
genau.
Welche Elemente wir in Geschichten total toll finden und was quasi du uns nur sagen musst, dass das in deiner Geschichte vorkommt und wir werden sie quasi aufsaugen und dann halt dementsprechend auch das
und wenn diese Folge
Gegenteil von Dingen, von denen, wenn ich weiß, dass sie in deiner Geschichte vorkommen, dann lese ich sie lieber nicht. Einfach nur, weil es für uns beide besser ist.
Genau. Und wenn diese Folge nur halt so unterhaltsam wird, wie unser gemeinsames Brainstorming dazu, welche Tropes wir eigentlich lieben und welche wir hassen, dann wird das eine ziemlich coole Folge.
Das stimmt, das war schon ziemlich lustig. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich wieder sehr viel Spaß haben, uns irgendwie Beispiele zu überlegen, wie ich das kenne.
Genau.
Das wird jedenfalls sehr spaßig und das machen wir beim nächsten Mal.
Genau.
Bis dahin.
Ciao, ciao.